Motorklassik trifft. Helden der Automobilgeschichte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Motorklassik trifft. Helden der Automobilgeschichte. Ich bin Dirk Joe. Auch für diese Folge bin ich wieder unterwegs, gemeinsam mit Andreas Ohf. Und der Andreas verrät euch jetzt, wen wir heute besuchen.
Hallo auch von mir. Unser heutiger Gast fuhr mit einem Mercedes Simplex über die Alpen, mit einem Kompressor-Mercedes in Goodwood und durch Afrika. Organisierte für seine Museen gleich zwei Überschallflugzeuge und eine russische Raumfähre. Doch das Verrückteste, das er gemacht hat, war vielleicht, einen 47-Liter Flugzeugmotor von BMW in ein altes Feuerwehrchassis zu bauen. Herzlich willkommen in unserem Podcast Motorklassik trifft Hermann Leier. Sagen Sie mal, Hermann Leier, womit fährt der Präsident der Technikmuseen Speyer und Sinsheim morgens ins Büro?
Mit der Honda Monkey oder mit dem historischen Wehrmachtsspann, mit der BMW, mit Seitenwagen oder Zündapp? Nee, Zündapp macht Kurzstrecke nicht so gern, BMW. Und wenn ich ein Auto nehme, dann gerne Mercedes. Ich fahre furchtbar gern Mercedes. Neue, alte, Trag. Bin ich ein bisschen festgelegt.
Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Zuerst mal wollen wir ein bisschen über die Museen sprechen. Sinsheim und Speyer, die beiden Technikmuseen, die dieses Jahr auch 40 Jahre alt werden. Dirk, dazu wolltest du noch ein bisschen was erfahren, was wissen.
Ja, klar. Also war eigentlich ja geplant, großes Jubiläum dieses Jahr. Wir haben auch ein kleines Fläschchen Champagner mitgebracht. 40 Jahre Sinsheim und 30 Jahre Speyer. Tja, und dann kam alles anders. Normalerweise pro Jahr 1 Million Besucher. Und jetzt sind die beiden Museen geschlossen. Was bedeutet das denn für den Museumsverein?
Naja, wir müssen einiges umorganisieren. Und der politische Besuch wollte fast seinen Besuch abbrechen. Hier war ja Wahlkampf. Es ist nicht so schön, dass wir geschlossen haben. Und mich nervt, dass die Leute nicht sich um die Impfung kümmern. Man kann also zusammenfassend sagen, die Politik tut, was sie kann, nur leider scheinen sie nicht so viel zu können. Und irgendwie, also ich habe den vierten Tag vom Golfturnier Augusta angeguckt gestern, da waren Zuschauer, die sind mit 150 Millionen Leute durchgeimpft. Und das ist bei uns schon ein bisschen schwach. Aber eigentlich regt mich die Pandemie nur von 9 bis 18 Uhr auf, weil sonst hätte man ja eh geschlossen. Das Einzige, was im Moment hilft, ist Tagesschau ohne Ton zu gucken.
Ja, wenn wir einfach mal zurückkicken in das Jahr der Eröffnung, 1981 war das nämlich. Was ist dir an diesem Tag ganz besonders in Erinnerung geblieben? Das war ja sicherlich ein ganz, ganz großer Tag, dieser 6. Mai. Gibt es da irgendwas, was haften geblieben ist?
Ach Gott, ja. Wir haben unseren Förderverein gegründet. Da ging es darum, wer kriegt die Nummer 1. Ich habe auf eigenen Wunsch Nummer 55. Und die Eröffnung hat mich sehr gefreut, weil wir haben es dann auch wirklich durchgezogen. Denn kurz vorher hatte man noch ein bisschen geschwächelt und gesagt, warum tun wir uns das alles an? Und ich war eine der Stimmen, die drauf gedrängt hat, durchzuziehen. Weil, ich wuchs. Mein Vater hatte Fabrik gehabt mit seiner Schwester und seinem Bruder. Ich wuchs in der Fabrik auf. Ich wusste genau, was mich erwarten wird im Leben. Und plötzlich gab es da die Gründung von unserem Museumsverein und plötzlich gab es da die Möglichkeit, aus einem vorbestimmten Leben auszubrechen. Und die Chance habe ich dann, sobald ich Zeit dafür hatte, genutzt. Natürlich wird so ein lummeliger, autosammelnder Student nicht gerade als Erster gefragt, ob er für ein neues Museum irgendwas machen will, außer Gründungsmitglied. Wir hatten einen Profi-Direktor, der kam von dem bienenfleißigen Mann, Peter Schneider hieß der, von dem habe ich viel gelernt. Aber der Mann hat sich ganz schnell wieder in die Autoindustrie verabschiedet, weil das Museum am Anfang, das war ein richtig wilder Lade. Also ich muss sagen, vom Generaldirektor bis zum Schrotthändler und das alles in einer Dreiviertelstunde, das konnte man damals hier erleben. Und ich habe dann angefangen, das Tagesgeschäft zu machen, ab 1982. Und für mich ist das ein großes Glück, dass es das Museum gibt. Mittlerweile bin ich Präsident, gewählter Präsident. Und ich habe alles immer ehrenamtlich gemacht. Ich bin so glücklich, dass wir das Forum haben und fühle mich auch in unserem Museum, das ja als Verein organisiert wird und funktioniert, fühle ich mich sehr wohl, auch im Kreis unserer Mitglieder.
Was bedeutet das? Das wird von dem Verein organisiert alles? Also wie kann man sich das vorstellen?
Ja, unser Slogan ist ja von Fans für Fans. Und das siehst du an unserer Gründungsversammlung. Wir haben uns gegründet, da waren wir 15 Mann. Eigentlich ging es viel früher los. Ich habe auf dem Kart fahren gelernt, da war ich 7. Und ich war Motorrad verrückt, also Quickly, Moped, solche Sachen. So Quickly gab es damals immer Vesper. Da haben mein Kumpel sein Quickly immer runtergesägt auf Easy Rider, weil wir ja damals so beeinflusst waren von dem Film. Und wir sind 3-mal in den Film gegangen, nur weil der Fonda kurz bevor sie vom Motorrad schießen, Vollgas gegeben hat. Für den Moment haben wir uns den ganzen Film reinzogen. Das heißt, ich gehöre zu der Generation, die früh sich motorisieren wollte. Und ich hätte so furchtbar gerne ein schweres Motorrad gehabt. Und mein Vater hat so sich überlegt und später immer gesagt, er hat versuchen müssen, mich lebend über die Jahre zu bringen.
Wie hat er das? Also er hat es ja offensichtlich geschafft, aber hat er Ihnen irgendwie was verboten oder hat er Ihnen eher gezeigt?
Verbote hatte er ständig, aber er hat ja gewusst, dass nichts nützt. er hat uns begeistert. Er sagt, früher hatten wir so Landsbulldogs und da gab es keine Sammler, nichts. Und dann haben wir in Gemmingen beim Penninger einen Landsbulldog gekauft. 35 PS mit Seilwinde, 10 Liter Hubraum, Einzylinder, Altstoffmotor. Und den hat mir mein Vater damals geschenkt. Und den habe ich heute noch. Und der macht auch heute noch Spaß. Und den Lanz, mit dem sind wir dann gefahren, wenn zum Beispiel, wenn man sich das halt vorstellt, in der Fabrik die Tore aufgemacht sonntags und sind dann mit 2, 3 Lanz Rennen gefahren. Und da sind wir durch die Holzbearbeitung durch und durch die Fabrik durch, ein heutiger Brandschutztechniker. Der tät ja durchdrehen, wenn man alle Brandschutzsiebe rausgemacht, damit er einen besseren Ton hat. Und dann ging es um jeden Millimeter. Ich glaube, der Lanz hat vorne so Tafel drin. Und da steht drauf, was der Lanzfahrer tunlichst vermeiden sollte. Und die Tafel haben wir Punkt für Punkt abgearbeitet. Ich erinnere mich noch dran, den Stromberg runter bin ich im Sonntagsgang gefahren. Wisst ihr, was der Sonntagsgang ist?
Ja, wahrscheinlich der besonders schnelle, oder?
Nee, der Sonntagsgang ist, wenn du den Leerlauf schaltest und Rolle lässt. Jetzt hat er aber keine gefederte Vorderachse. Und dann hat er auch angefangen, Meter hoch zu springen. Und dann war die Frage, entweder wir kriegen zahm oder wir springen ab. Aber Gott sei Dank, die Handbremse wirkt aufs Getriebe und da hast du so einen Drehmoment nach vorne. Man konnte es dann gerade noch vermeiden, ich habe das dann auch nie wieder getan. Es gibt da noch ein paar Dinge, die ich nie wieder getan hätte. Und nachdem gerade mein Vater Spaß gehabt hat mit unseren Landsgeschäften, haben halt einen Haufen Lands gehabt und ich habe immer versucht, den Mann ans Autosammler zu bringen. Ich bin immer rumgehängt in Heilbronn im Lucky Lane. Das war so eine Kneipe, so eine Abendkneipe. Die hat dem Hans-Peter Gaub gehört. Der hat heute das Hotel Stadtvilla in Heilbronn. Und da war immer irgendwas mit 300 SL, Flügeltürer, das. Und ich wusste ja genau, was das ist, weil ich habe zur Konfirmation das Buch gekriegt, Motorbuchverlag, Männer, Frauen und Motoren vom Neubauer, die Lebenserinnerungen. Das ist heute noch meine Bibel. Und ich wollte schon mit 16 ein 300 SL. Das hat dann dazu geführt, mit 19 hatte ich einen Pontondiesel. Den habe ich immer mit Heizöl betrieben. 290 SL Wracks und 10 Tonnen Teile. Und den einen 190er habe ich immer noch. Den anderen 190er hat sich ein Studiokollege von mir gekauft. Der wollte einen Dieselmotor einbauen, dass nicht so viel Sprit braucht. Und der steht immer noch als Wrack in seiner Garage. Er ist wohl noch nicht dazugekommen. Und mein erstes Auto, den Pono und Mercedes, habe ich noch. Da habe ich den ersten Urlaub meines Lebens verbracht. Da waren wir in Monte Carlo. Und der hat einen Liter Öl gebraucht auf 100 Kilometer. Und das mitgebrachte Öl war dann in Monaco aufgebraucht. Da sind wir immer in die Werkstätten gefahren und haben Louis Vuitton gekauft, also Altöl. Und wenn von so einem armen Renault oder von so einer 2CV das Öl ablässt, das war ja nur noch Klumpen, das haben wir dann durch einen Damenstrumpf gestrichen. Das fragt mich nicht, wer der Damenstrumpf war. Ist schon lange her, ich kann mich nicht mehr erinnern.
Ja, Historie hat ja auch was Gutes. Manchmal vergisst man was.
Nö, es geht euch nichts an. Aber daraus entwickelt es sich. Mein Vater hat dann das Hobby Oldtimerei entdeckt, hatte sehr viel Spaß gekriegt und hat ein paar ganz tolle Autos gekauft. Wirklich, haben wir heute noch, bin ich immer noch begeistert. Und das Problem war dann halt, oder das Problem, du hast kein Problem, wenn du Autos sammelst, durch die paar Probleme, die du vorher hattest, dann durch ein paar Monsterprobleme aufsatteln. Wir hatten halt dann Freunde und Bekannte gesucht und bekommen, die Teile haben, die zur Historie beitragen können, die sagen, wo kriegst du das, wo kriegst du jenes. Und so entstand ein ganz normales Sammlernetzwerk. Und sehr schnell wurde klar, alle hatten Fahrzeuge, keiner hatte Platz. Und das war die Grundidee des Museums. Wir haben angefangen wie so eine Schraubergemeinschaft. Lass uns Halle nehmen und die besetzen wir. Und dann tun wir alle unsere Fahrzeuge rein und gucken, was draus rauskommt. Und Halle gab's keine richtige. Dann haben wir ein Grundstück gehabt für die Firma und haben dann angefangen mit einer Halle mit 5000 Quadratmetern und haben dann gesagt, Menschenskind, lass uns doch die restaurierte Fahrzeuge reinstellen, Eintritt verlangen, das zahlt uns unsere Unkosten. Und das ist bis heute der Status quo. Mein Vater war da natürlich ganz vorne in der Motivation, dass man sowas machen könnte. Und die anderen haben zugestimmt. Und erst 2 Jahre später habe ich mir überlegt, wo kommt eigentlich der Erfolg her? Warum ist das eigentlich gelungen? Und das ist ganz einfach. Damals war der Motorradsammler allein auf weiter Flur. Da gab es keine Vernetzung. Und der Autosammler auch. Und zwar vor Krieg, nach Krieg, Rennwagen. Die waren alle separat und kannten sich nicht. Und es gab auch nicht so viel verbindende Zeitschriften.
Also im Prinzip so der ganz frühe Beginn der Oldtimerei, so Anfang der 80er Jahre, 1984 kam ja dann Motor Classic. Und
ja, da fing es ja dann so langsam an. Ja, wir haben 81 eröffnet. Und dort davor waren wir nicht so vernetzt. Und auch eine Zeitung, wo Motorrad und Autos vorkommt, ist ja heute noch selten. Und durch das war eine gewisse Vielfalt von Grund auf schon in unserer DNA. Und so ist das bis zum heutigen Tag. Und ich muss sagen, es gibt meine Autos, das sind meine, und es gibt unsere, das sind die von der Familie und die, wo im Museum stehen, sprich, mir gehören alle. Sinsheim gehört moralisch alles mir. Aber natürlich sind da verschiedene Leihgeber, Mitglieder, die die Autos haben. Und was ganz toll ist, das ist so ein Spirit vom Museum. Man teilt es ein bisschen. Der eine sagt, Mensch, ich muss meinen Ferrari ausfahren, dass die Bremsen nicht festgehen. Und dann fährt man mal da mit und der andere fährt bei dir mit. Und irgendwie gibt es so eine Community. Und durch die Vielfalt sind wir eigentlich hochgekommen. Gab's bis dato nicht. Und ja.
Ein Auto, was dazugekommen ist, relativ schnell, 82, war so Blue Flame. Also ein spektakuläres Weltrekordauto, glaube ich, 13 Jahre lang Weltrekord gehalten mit etwas über 1000 km/h. Wie kam das denn zustande? Also ich habe es mal so beschrieben, das ist eigentlich so der Star der Quartettjugend. Wenn ich das erinnere, damals unsere Autoquartetts, da gab es halt auch welche mit den Weltrekordautos, das war das immer der Kracher. Wie kam The Blue Flame nach Sinsheim?
Also es war eine Verkaufsausstellung in Ludwigsburg. Das war der Urknall von unserer Sammlung, weil ich war dort, ich weiß noch, ich habe irgendeinen Austin Healey angeguckt mit vielen Vergaser. Und dann sage ich zu meinem Vater, du, da gehen wir mal hin, da hat's alte Autos, das ist so schön, lass uns doch mal gucken. Mein Vater lauft da rum und sagt, Mann, das, Junge, das ist alles zum Kaufen. Und dann hat er angefangen, also den hätte ich gern, den und den. Ich bin ja regelrecht erschrocken, wie das losging. Und einer, der hat ein paar Autos eingebracht, der 2895 Mercedes und der Rolls-Royce Silver Ghost Baujahr 21. Wir haben beide Autos noch. Und der hat dann geflüstert, wenn ihr ein Museum machen wollt, müsst ihr noch zu mir kommen. Es war so, die Blue Flame war gesponsert von Natural Gas Dynamics. Und die haben von Mannesmann die Rohre gekauft, die nahtlos gezogenen. Und die wurden in Holland hergestellt, gerade bei dem Typ. Und der Sponsor hat dann die Blue Flame übernommen und hat sie auf der ganzen Welt umeinander geschickt, bis halt der Werbewert erledigt war. Und dann hat der Röhrermann von Mannesmann und der von Holland, die haben sich das Ding an Land gezogen. Und so stand die in Holland. Und die war dann als Leihgabe bei uns am Anfang und wurde dann ein paar Jahre später innerhalb der Museumsfamilie weitergegeben. Mhm. Die haben wir also jetzt sicher. Und ich meine, das ist ja oft. Und seither steht sie da, ist im Moment ganz frisch. Die Ausstellung ist im Moment ganz frisch designt. Das hat das Team um die Vanessa gemacht. Die haben die Blue Flame neu konzipiert, neu ausgestellt und haben das mit Historie in Verbindung gebracht. Das ist also im Hintergrund die Strecke auf den Salt Flats. Und du siehst den Fahrer vor der Fahrt, wie er die Strecke abläuft. Ach, kriege Gänsehaut, wenn bloß dran denkt, das ist so toll war. Und das junge Team hat es gemacht. Aber Museum ist schön geworden in letzter Zeit. Dürfen zwar keine Leute kommen gerade, aber wir haben viel gemacht, wir haben die ganze Ausstellung verändert, weil die jungen Leute um meine Tochter Vanessa, die hat Kunst studiert, und um den Kurator Moritz Dressel, die rocken das Ding gerade.
Vielleicht so als Orientierung für die Zuhörer, wie viele Mitglieder hat der Museumsverein, wie viele Leute arbeiten fürs Museum?
Also wenn alle Betriebe und Nebenbetriebe, die durch das Museum entstanden sind, kannst mit allen Aushilfen und mit dem ganzen Sack und Pack kannst 400 Leute rechnen. Wir haben verschiedene Abteilungen, zum Beispiel auch die Veranstaltungsabteilung, die jetzt auf Null ist. Da tun dann Firmen Events buchen bei uns. Das war ein gutes Geschäft vor der Krise. Und wichtig ist bei dem ganzen Betrieb eins, wir müssen stark gewinnorientiert arbeiten, um möglichst viel Überschuss zu erwirtschaften. Es ist aber so, dass keiner da sitzt und den Rahmen abschöpft, sondern das bleibt alles drin, das bleibt alles beim Verein. Und wir haben für dieses Jahr zum Jubiläum einen U-Boot-Transport geplant nach Sinsheim, den wir aber jetzt um ein Jahr strecken müssen, weil wir zuerst Besucher brauchen, um wieder ein bisschen Speck anzusetzen, um das überhaupt machen zu können, denn die Krise blutet uns ein bisschen aus gerade. Und Mitglieder sind wir zurzeit knapp 4.000.
Das ist ja wie eine kleine Gemeinde, ne? Wie ein kleines Dorf voller autoverrückter Enthusiasten. Sie hatten ja von Ihrem ersten Auto, dem Pontoon Diesel, erzählt, der so viel Öl gebraucht hat. Ihr erster Neuwagen, habe ich gelesen, war ein Ferrari F40. Ist das richtig?
Ja, klar. Ich habe immer gebrauchte Autos gekauft, aber der war der erste, der ab Fabrik billiger war wie gebraucht. Und zum F40 gibt's nicht viel zu sagen. Der F40 ist, obwohl, da könnte man jetzt auch einen Roman schreiben, der F40 ist ein ganz, ganz bemerkenswertes Auto. Weil der wurde konstruiert wie in den 60er Jahren. Das heißt, die haben einen Versuchsträger gebaut und der Pininfarina musste ihr Gleit schneidern. Und was mich am F40 heute noch fasziniert, kein Loch kein Lufteinlass. Nix ist umsonst. Der hat nur das, was zum Fahren brauchst. Und der muss auch nicht alltagstauglich sein, nicht einkaufen im Supermarkt, gar nichts muss er. Der hat nur eine Prämisse drinstehen, das heißt schnell, veloce und sonst nichts. Der ist zum Beispiel auch, wurde die Farbe abgewogen, so und so viel Kilo Farbe macht das Ding rot. Und aus heutiger Sicht siehst du, weil ja die den Untergrund nicht richtig vorbereiten konnten, da hatte sie zu wenig Kilos und zu wenig Spachtel. Beim Original E40 säuft der Lack ein. Wenn du jetzt also ein E40 hast und willst den Originallack erkennen, dann siehst du, wie die Kunststoffstruktur durchdrückt. Und wenn er das nicht hat, ist er nachlackiert oder gefliegt oder was weiß ich was. Auto läuft hervorragend, hat jetzt 17.000 Kilometer drauf. Die ersten 10.000 Kilometer waren echt gefährlich. Und seither wird er von Freunden bewegt. Vorsichtig, ein Freund von mir hat ihn jetzt die ganzen Jahre bewegt, der fährt aber nimmer, weil das Auto so teuer geworden ist, jetzt fährt meine Tochter einmal im Frühling, einmal im Herbst, dass er keine Standschäden kriegt. Und mit dem F40 habe ich die Relativitätstheorie kennengelernt.
Das heißt?
Einstein. Das heißt, mit dem F40 fährst du relativ schnell, fühlst dich aber relativ langsam. Als nimmst unser Mitglied Ben Collins sein 60 PS Mercedes von 1903, da bist du relativ langsam, fühlst dich aber verdammt schnell. Und da ich Speedfreak bin, muss man sich das so richten, wie es einem passt. Wir können gerne mal den Test machen, wir nehmen den F40 und fahren reglementskonform. Also keine 300 auf der Landstraße mehr und so, sondern reglementskonform. Und dann fährst du 120 bei 100, 85 bei 70, 55 bei 50 und dann langweilst du dich zu Tode. Also das ist, du fühlst von der Geschwindigkeit überhaupt nichts. Aber ich habe immer noch Spaß am Auto. Der steht zurzeit, das rote Auto steht zurzeit auf rotem Vinyl. Hammer.
Motorklassik, die faszinierende Welt der Oldtimer und Youngtimer. Jetzt online mit Kaufberatungen, Fahrberichten, Veranstaltungstipps und aktuellen Fahrzeugangeboten. Klick einfach rein: www.motor-klassik.de.
Das Thema Geschwindigkeit ist natürlich eins, das sich so ein bisschen durchzieht, auch durch die Geschichten, die ich zur Vorbereitung gelesen habe. Da geht es auch sehr viel um Vorkriegsfahrzeuge und du fährst ja eben damit nicht nur sonntags um Block, sondern auch mal nach Paris mit der Familie in die Dolomiten oder von Tansania ans Kap der Guten Hoffnung. Manche würden vielleicht fragen, ist das nicht furchtbar anstrengend?
Das ist pure Vergnügen.
Also das ist pure Vergnügen. Was macht den Spaß daran aus? Was gefällt dir da an der Vorkriegstechnik?
Och. Es ist so, je früher das Auto ist, desto mehr musst du dich damit beschäftigen. Das heißt, wenn du London Breiten fahren willst, dann bist du Mechaniker von dem Apparat. Du musst alles kennen. Sonst wirst du nicht weit fahren. Ich muss da immer grinsen, wenn die Werksequipagen kommen mit 4 Mechanikern. Die fahren in der Klasse meistens nicht arg weit. Und beim Vorkriegsauto ist genauso. Du hast sehr viel Aufmerksamkeit für das Fahrzeug. Wenn du jetzt ein Nachkriegsauto hast, möglichste Coupé, dann brauchst du eine Reise nicht machen, weil du erlebst ja nichts. Ich habe es auch schon übertrieben und bin mit dem La France, habe ich Peking-Paris versucht, aber ich habe das nicht so ernst genommen. Und das war ein Fehler. Das war ein großer Fehler. Aber wenn man sonst mit dem Vorkriegsauto unterwegs ist, ist eigentlich der Reiz, die Bremsen sind ja nicht so gut.
Also meistens ja auch nur an der Hinterachse oder an der Abtriebswelle, ja. Also.
Ja, wenn ich mir überlege, mit dem Dr. Maybach, das ist ein Flugsaurier mit 6-Zylinder Maybach-Motor und einem Mercedes, kettengetriebenen Chassis von 1907, war ich in Paris. Der ist schon klasse. Und die französische Ampeln schalten so kurz. Und dann macht die Pip, wird gelb. Ich denke, ich fahre durch. Das Auto macht nur Prapp. Und dann wird die Ampel rot. Ich versuche zu bremsen und sagt auf der ganzen Kreuzung nur Quiii. Und es gab 40 Meter lange Striche. Du musst also sehr genau wissen, was du tust. Dadurch bist du sehr aufmerksam und dadurch siehst du viel mehr. Das heißt, wenn du in die Mechanik reinhörst, dann bist du immer am Gucken. Muss ich irgendwo bremsen? Muss ich ausweichen? Was mache ich da? Was mache ich da? Und dadurch ist das Ganze, sind beide Hälften des Gehirns voll im Einsatz. Und das ist wie wenn du 180 Grad mehr siehst. Du siehst viel, viel mehr. Und mit so einem frühen Auto hast du dann die ganze Welt im Arm. Also ich muss sagen, ich hatte letztes Jahr eine schöne Fahrt gehabt mit dem Simplex 60 PS. Es war ganz beeindruckend. Du darfst da aber nicht, ich habe mal die Wirbelsäule gebrochen, du darfst da nicht den Rücken massieren lassen. Du musst zulassen, dass sich die Muskeln verkrampfen, dann wird der Schmerz nicht schlimmer und musst dich halt hinterher massieren lassen und zum Physio gehen. Aber wenn du mal der 1903er Mercedes, der hat keine Kotflügel, kein Dach, keine Scheibe, keine Elektrik. Der hat nur einen Magnetzünder, keine Batterie. Der hat nur einen Magnetzünder, eine Antriebskurbel, Carbidlampen.
Das heißt, der läuft praktisch immer, wenn man die Technik beherrscht. Also da braucht man jetzt keine Batterie, solange Öl und Wasser Benzin, dann kriegt man den eigentlich immer ins Laufen.
Ist nichts für Anfänger. Aber das Glück ist sehr groß. Der nimmt vom Auspuff den Druck und presst Auspuffgas in den Öltank und in den Benzintank. Diese stehen dann unter Druck und fördern die Betriebsstoffe. Das Öl fließt durch Schaugläser und gehen dann 4 an die Lager, 4 an die Zylinderlaufbahnen und 2, frag mich nicht, die habe ich vergessen. Aber muss halt alle halbe Minute ein Tropfen Öl kommen. Und das kannst du beim Fahren nicht beobachten. Dann machst du ein weißes Blatt dahinter oder streichst hinten die Motorhaube, die Spritzwand weiß. Und der Beifahrer, der hat dann zu gucken und kann die justieren auf mehr und weniger. Und wenn es starke Last gibt, also bergauf, dann kann der Ölschutz geben. Das heißt, der spritzt Öl ein, dann kriegt er mehr Öl, um zu verhindern, dass irgendwas festgeht. Und deshalb heißt der Beifahrer auch gerne mal Schmiermaxe. Wer sich um die Schmierung zu kümmern hat, Rückspiegel gab es auch noch nicht, da musste dann gucken, was hinten los ist. Und ich war mit so einem Auto, dessen leider nicht mir gehört, auf dem 300 SL-Treffer in Bayern beim Hans Gleisel bei HK Engineering. Der hat letztes Jahr seine Hausrallye gemacht. Und ich frage den Philipp Dressel, ich sag, du Philipp, komm, wir nehmen irgendeinen Kompressor-Mercedes und machen in Bayern ein bisschen Rauch. Nein, Hermann, sagt er, lass uns, ich fahre mit dem Benzer im Auto oder nix. Aber ich denke, okay, rufe ich in England an, sag, Ben, wie sieht's aus, ich brauche der Auto. Ha, sagt er, hol ihn. Muss ich irgendwas Bestimmtes machen? Dann sag ich, ja, mach hinten vielleicht 2 Zähne weniger auf die Kettenblätter, wir sind im Gebirge gemacht. Das Auto mit dem Transporter holen lassen. Und dann hat sie ihren Zins halb geschifft. Furchtbar. Da denke ich, ne. Rufe ich im Hönig an, das ist unser ADAC-Geier, sag, komm, stell das Ding hinten rein, war noch ein Freund mit dem SSK da, mit dem SSKL, der Thomas Kern, der wollte dann auch mit, na, sag, komm, der Auto stellen wir auch rein. Und sind dann zivil gefahren, bis die Autobahn aufhört, also bis nach Landsberg-Lech. Und in Landsberg-Lech haben wir bei strömendem Regen ausgeladen. Und ich denke, um Himmels Willen, warum machen wir das eigentlich? Das ist ja furchtbar. Der Regen da. Dann haben wir Barbo angezogen, von unten bis oben. Dann der Irene ihren Prinz-Heinrich-Mantel drüber. Das ist ein, da habe ich eine Replika machen lassen von dem Fahrermantel vom Prinz Heinrich. Das war der Bruder vom deutschen Kaiser. Der hat keinen Reißverschluss und nichts, sondern den schlupft schon unten rein. Machst den Gürtel zu. Der ist aus Verdeckstoff. Machst oben am Kragen zu. Dann haben wir so Cabrio-Haube, auch aus Verdeckstoff. Da ziehst du Wollmütze drunter, machst die dicht, Fahrerbrille auf und los geht's. Dann hast du ja 4 Meter hohe Fontänen auf den Rädern bei starkem Regen und hast ja nichts um dich rum. Und dann gibt's eine Kurve für dich. Hurra. Dann gibt's eine für dich. Hurra. Kriegst die ganze Splatsch ab. Mhm. Und wir fuhren durch Landsberg. Und dann im ersten Gang in Zeitlupe fängt er an, sich unter so einem Turm einzudrehen. Ich lenk gegen, geb Gas. Mechanisch macht man das ja schon. Und er sich bloß rapp, rapp. Und wir schießen aus der Unterführung raus auf die Landstraße. Und dann geht's ab. Ich hätte singen können vor Freude. So schön, aber so schön. Wir hatten dann anderthalb Tage schweres Wetter. Und das war ja nicht so kalt. Normal habe ich Neoprenhandschuhe an vom Wasserskisport. Die wären zwar die Finger nass, aber die bleiben schön
griffig.
Hm. Das habe ich von meinem Motorradfotograf gelernt.
Mhm.
Von da ist Motorrad. Ja, schön haben wir es gehabt. Und die haben dann beim 300 SL-Treffer gesagt, ja, mit eurem alten Ding müssen wir eine Stunde beim Mittagessen warten und so. Mir war das zweite Auto angekommen ist, weil die wussten ja nicht. Ja,
die haben sich nicht getraut im Regen, oder?
Nö. Ja, nee, der Simplex ist viel besser im Regen, weil der Flügeltürer legst die nasse Jacke rein, ja. Dann beschlagen die Scheiben. Und die Scheibenwischer sind fast wirkungslos. Da ist dann ohne Scheibenwischer und ohne das ganze Zeug eigentlich fast besser. Aber die wussten ja nicht, dass der 60 PS Simplex auf der Port Anglaise, auf der Prachtstraße in Nizza mit 90 Meilen gestoppt war, ist 1904. Das Ding geht ja richtig. Und da haben wir es richtig schön gehabt.
Das ist ja auch schon die stärkere Version vom Simplex, ne? Der hat ja gestartet mit 35 und 40 PS.
Ja, das
PS,
ist der richtige. Also da gibt's halt viele. 35 PS und so ist alles recht, aber die bewegen sich wie Schildkröte. Der 60 PS ist das wahre Leben. Und dann halt, was danach kommt. Grand Prix Mercedes. Habe ich mal einen angekurbelt, der hat 14 Liter Hubraum. Und dann halt bis zum Blitzenbenz. Also da gibt's schon noch ein bisschen was. Aber da wird's dann ganz, ganz dünn. Und der 60 PS vom Ben Collins, der macht mir sehr viel Freude und den Engländer macht er auch viel Freude und ich habe dann, wir fangen schon an, uns die Erlebnisse zu teilen, weil das nächste Mal, wenn ich mit dem unterwegs bin, nehme ich noch ein kleines Expeditionszelt mit, falls wir irgendwo stehen bleiben, dass wir in Ruhe arbeiten können und nicht mit den Hotels rummachen müssen, ist ja furchtbar. Aber der Eigentümer von dem Mercedes ist dann später im Jahr mit meinem Blitzenbenz gefahren auf der Speedweg in Goodwood. Da konnte ich nicht hin wegen der Seuche. Und der hat gewonnen. Dem sind in der dritten Runde die Bremsen ausgefallen hinten. Aber wir haben ja einen Killswitch. Und dann hat er gewonnen mit dem Blitzenbenz. Und die Engländer, die haben jetzt wieder schwer Respekt vor dem alten Benz. Auch eine andere Geschichte.
Das ist sicherlich auch eine sehr spannende Geschichte. Auf jeden Fall wollte ich eins noch oder auf ein paar Dinge eigentlich noch raus. Sie haben ja mit Freunden zusammen auch hier vom Museum einen 47 Liter Flugzeugmotor von BMW auf ein altes American La France Feuerwehrchassis gesetzt.
Und das Ding, der Brutus, dann
Brutus genannt, ne, aus Gründen. Das Ding ist ja gilt als. Ich habe einen Film gesehen, da hieß es dann das gefährlichste Auto der Welt. Sie schauen da auch sehr konzentriert, wie sie da drauf sitzen und fahren. Wie fährt denn das Ding? Und wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Ja. Ist alles ein langer Weg. Ich habe versucht, ich habe immer einen 60 PS Mercedes gewollt. Und es geht nicht. Da gibt es nur noch 5,5 Autos. Also wie soll ich an so ein Ding kommen? Und habe mir da eine La France aufgebaut. Das machen ja heute viele, aber die haben nicht immer die richtige Sorgfalt. Die fahren mit LKW-Rädern rum und so. Und dann nehmen sie das Sechszylinder, der ist viel zu dick und zu massig und zu was weiß ich. Und die haben wir den halt so gut wie möglich zusammengebaut. Und dann kam irgendwann das Thema Peking-Paris. Und der Galan meiner großen Schwester, der John Dick, hat gesagt, was ich davon halte. Und er sagt, klar, machen wir. Aber wie der Borghese mit dem La France. Und der Veranstalter, der hat mich in den Arm genommen beim Vorgespräch und hat gesagt, hör auf, wir wollen dich nicht. Wir wollen, dass du ein modernes Auto nimmst. Wir wollen dich nicht mit diesem Auto. Und ich habe gesagt, hör mal zu, guck in der Reglementbuch, da steht nichts von frühe Autos verboten drin, da ist keine Baujahrsgrenze nach früh, ich fahre so. Und genannt habe ich auch, da hast du meine Nennung akzeptiert, was willst du eigentlich von mir? Und meine Mutter hat gesagt, Bub, pack ein Pullover ein. Ich sag, ach Mama. Mein Vater hat gesagt, Bub, mach eine provisorische Scheibe hin. Ich sag, ach Vater. Naja, das Resultat ist ja bekannt, wir sind im Kunlun-Gebirge im Schnee eingefroren auf dem Ding. Hirten haben mich im Zelt wieder wachgerubbelt. Und ich lag dann oben auf der Hochebene, in Tibet irgendwo im Zelt. Die Maria Noor, ich habe es jetzt gerade mit ihr gehabt, die habe einen Mercedes Flachkühler Cabrio dabei gehabt, einen 280er, ein brauner, braunmetallig mit braunem Polster. Die hat ihren Herzmantel rausgehabt, gesagt, Bub, du frierst so, nimm meinen Herzmantel. Und dann habe ich den Herzmantel noch in den Schlafsack gewickelt. Und dann lag ich da und der Wind hat gepfiffen. Und Graubel hat gerüttelt am Zelt und die Jacks haben gebrüllt. Und da habe ich gemerkt, erstens mal, ein Abenteuer, solange du es erlebst, ist meistens ein Scheiß. Und zweitens, warum will ich, Idiot, in China ein Abenteuer erleben? Du kannst das Abenteuer direkt ums Hauseck erleben. Kurz und gut, ich kam dann zurück. Mein Beifahrer hat mir eigentlich das Leben gerettet dann. Ich kam zurück, hab dann meine doppelte Lungenentzündung versucht auszukurieren und hab einen halben Eimer voll Antibiotika gegessen. Und die Rallye lief so lang weiter. Und ich spreche mit meinem Vater, ich sag, du, wenn die nach Italien kommen, fahr vielleicht noch ein Stück mit dem SSK. Dann sagt der Vater, du hast dort versagt und als Versager brauchst du da nicht auftreten. Boah, dann denke ich, wo er recht hat, hat er recht. Na, ein Schulfreund angerufen in Istanbul und dann haben wir das Auto per Flugzeug, da ist dann auch nicht mehr drauf angekommen, nach Istanbul geschafft und ich bin dann in Istanbul wieder mitgefahren, hatte noch eine Handteller große Pestilenz auf der Lunge und die beschäftigt mich bis heute, aber das war es wert und bin dann mit dem Auto von Istanbul nach Paris gefahren. Hatte man noch einen Kettenriss von der Antriebskette im Schwarzwald. Eieiei. Ja, auf jeden Fall, wenn man so einen Trip hinter sich hat, dann ist es sehr schwer, wieder auf den Boden zu kommen. Und als ich von Golmud, also vom Kunlun-Gebirge zurückkam nach Deutschland, ruft mich ein alter Freund an, der hatte mehr 109. Der Hans Dietes, auch Mitglied von uns, leider lebt er nicht mehr. Und der Hans hat sein Mehr 109 restauriert. Der Mark Henna hat sie eingeflogen. Oh, es war herrlich, man lag auf dem Flugplatz in Mannheim, das Ding schießt im Tiefflug drüber. Und wir hatten immer rumgemacht. Ich hatte mal einen Motorblock von einer Mehr 109, einen 605er Mercedes, rausgezogen aus dem Schrott. Und das ist halt ein Big Block Motorblock, wie der ihn für die Mehr 109 G10 gebraucht hat. Flugzeug ist heute bei der Messerschmitt-Stiftung in Manching. Er wollte unbedingt, dass das in Deutschland bleibt. Und als ging es ums Tauschen. Ah, bietet er mir immer irgendwas an. Das ging 5 Jahre lang. Und dann kam ich zurück und er sagte, pass auf, komm zu mir nach Sandhausen. Er sagte, hör auf mit deinem Zeug zu schwätzen, mit Jumo-Motor, das interessiert mich kein bisschen. Sagt er, komm trotzdem. Ein Kaffee mit mir und wir sprechen. Führt er mich in der Halle, dann führt er mich in die Ecke und dann lag der BMW-Motor da. So ganz harmlos, lag er da im Eck. Und ich sage, Mensch, klasse, das machen wir. Wann kann ich ihn holen? Heute Abend, morgen früh, ich komme mit 4 Mann. Nein, ich räume den vorsichtig aus mit den Flugmechanikern. In 2 Tagen kann ich ihn holen. 2 Tage später, morgens um 7.00 Uhr, stand ich dort. Hab den Motor geholt und dann haben wir den, der hatte so ein kleines Gestell, hingestellt, bei mir privat in der Garage. Und ich wohne im Industriegebiet, da war alte LKW-Halle. Und tja, was machen wir jetzt? Dann nehme ich ein Lenkrad vom Chip und dann nehme ich einen Kanister. Und wer macht's? Benzinkanister. Kraftstoff Wehrmacht Baujahr 44 stand drauf und hockte mich hinter den Motor. Und meine ganze Kumpel sind natürlich alle gekommen. Die sind ja alle auch Mitglied hier und haben gesagt, Mensch, das Kind, was machen wir, was geht los? Und ich sag, Mensch, guck den Motor da, Mensch, schrauben wir den an die Wand und machen Propeller hin oder was machen wir? Oh, mit dem fahren wir.
Wussten Sie damals, was der an Leistung hat?
Nö, wusste auch der Hubraum nicht genau. Das sah alles, das sieht ja nicht so riesig aus, der Motor. Wer soll ich das wissen? Ich habe dann den Achim Weise gefragt. Hab gesagt, ich habe da so einen BMW-Motor, so einen Zwölfzylinder mit offenen Ventile und so. Habe ihm ein Bild geschickt, sagt er, ja, da hat er was. Und schickt mir eine Bedienungsanleitung. Ja, dann stand da so 5, 26 Liter, das weiß er noch. Aha, das ist er. Gut. 6, was? Zylinderzahl? 6. Oh, das ist er nicht. Zylinderzahl 12. 47,5. Uiuiui, haben wir gedacht. Wie groß ist denn der? Und dann haben wir, ja, dann haben wir beschlossen, wir fahren damit. Jetzt hatte ich ja noch Peking Paris am Bein. Und da war der Ken Senior aus England, der hat mich mit den La France immer unterstützt. Und auch kurz vor Peking Paris, wo ihn fast nochmal zusammengerannt hätte, kurz vorher, hat ein paar Teile gebraucht. Es ging dann wie nix, da hat der Sohn ins Flugzeug mit dem Handgepäck, hat mir die Teile gebracht. Und ich wusste, der hat einen Motor verkauft. Dann sag ich, Ken, du hast doch für den Motor sicher ein Chassis. Und da habe ich ein Chassis gekauft, ohne Motor, aber mit Getriebe, Lenkung, Achsen. So, und dann haben wir den Motor mit dem Gabelstapler in das Chassis gehoben und habe das Chassis vor- und zurückgerollt, wie das so aussieht und ein bisschen Dimension und alles. Und so ging das los. Der Aufbau vom Brutus hat 7 Jahre gedauert, weil uns hat immer der Mut verlassen. Also immer, wenn es wieder... Also, da haben wir gedacht, nee, wir trauen uns nicht. Aber wir hatten natürlich durch Peking Paris sehr viel Erfahrung. Was für Reifen, was für Räder, sind die Räder stabil genug? Und ein Holzrad ist immer noch das Beste von allem. Ein gut gemachtes Holzrad ist besser wie alles. Bei Peking Paris musste ich die Wechselfelge runternehmen und eine andere draufstecken in Istanbul. Da war die Felge so verbogen, dass ich sie zuerst mit einem schweren Hammer richten musste und dann konnte ich sie erst abziehen. Und da hat das Holz keine Absplitterung, nichts gehabt. Das hat sich sicher einen Zentimeter verbogen. Das ist wieder zurückgefloppt, einwandfrei. Ein bisschen schwer sind sie Holzräder, das ist der einzigste Nachteil. Und da wusste ich, welche Reifen gut ist, welche Räder gut sind. Ich hatte ja auch Ersatzräder gehabt, die haben uns Ersatzräder machen lassen, weil ich den Holzrädern vor Peking Paris nicht getraut habe. Und dadurch wusste man dann beim Brutus ziemlich genau, auf was es ankommt. Und der Name, der ist uns eingefallen, weil der Brutus war einer beim Cäsar, der hat immer versucht, seinen Chef umzubringen. Und der Name passt gut zum Auto, haben wir gedacht. Und die Karosserieform, da war dann der Herr Koiba dabei und der Herr Hans Daniels hat noch geholfen und die Witwe Glicot hat noch geholfen, waren alle bei der Konstruktion beteiligt, also Cohiba-Zigarren für die Karosserieform, Jack Daniels und natürlich der gute alte Wöf Glicot. Hat sogar schon der Hund schon angefangen, Wöf, Wöf, Wöf zu bellen. Und so haben wir den gebaut und ich bin dann gleich zu Anfang gefahren. Also so furchterregend ist er eigentlich nicht, wenn es bergauf geht. Ich bin das erste Mal gefahren bei Nässe. Durch das, dass er so lang ist, kann man ihn sehr gut dirigieren, liegt gut in der Hand. Allerdings, der große Schwachpunkt ist Bremsen. Bremsen tut er nicht gern. Da hockt er sich auf den schweren Motor. Wir haben mal den Ben seinen Vater fahren lassen. Der war damals schon über 70. Dann haben wir gedacht, er hat schön gelebt. Der soll jetzt mal fahren. Und war im Bosch Oval in Boxberg. Und da sind wir dann das erste Mal über 200 gefahren. Geht problemlos, aber wie gesagt, Bremsen tut er nicht gern. Spurhaltung und alles ist top. Die Leute erschrecken fürchterlich.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Mein Vater hat immer gesagt, was macht er denn da für einen Blödsinn? Für was brauchen wir das? Und so, ach, der macht mal Werbung fürs Museum. Aber das war nur eine Schutzbehauptung. Aber wir haben ja jetzt, was weiß ich, 30 Millionen Klicks mit Top Gear und alles, wo der überall schon war. Aber ich selber mag nicht mehr fahren, mir ist er zu zahm und zu grob.
Ja. Er schreibt auch ab und zu darüber. Einige ihrer Projekte scheinen ja eins gemeinsam zu haben. Viel Hubraum, wenig Fahrwerk, kaum Bremsen. Geht da eigentlich auch mal was schief?
Nö.
Passt, läuft.
Muss halt gucken, wenn... Ja... Ja, eigentlich geht nichts schief, ne? Muss halt immer ein bisschen aufpassen. Einmal hatte ich ein Problem mit dem Blitzenbenzin und einem Traktor. Da habe ich meine Geschwindigkeit nicht richtig eingeschätzt. Und plötzlich flog mir der Traktor ins Gesicht. Gott sei Dank ist der Blitzenbenz wendig. Wisst ihr, der Brutus, der wiegt, was wird er wiegen? 2,5 Tonnen mindestens. Der Blitzenbenz wiegt halt bloß ohne Säfte so 1200 Kilo. Und hat auch 200 PS und 21 Liter Hubraum. Also es ist nicht so. Kommt immer auf die Leistung, ist ja immer Kraft im Verhältnis zum Gewicht und das ist dann halt schon gut. Man tastet sich langsam vor, also von Brutus auf fahrbarere Saurier, von fahrbaren Saurier dann auf die Sachen, die in einer Fabrik entwickelt worden sind von Ingenieuren. Und man ist dann wie es mir ein Freund beschrieben hat, der ist Bergsteiger, der sagt, wenn ich eine Route klettere von einem berühmten Bergsteiger, dann kletter ich das nach und versuche das zu erspüren. Aber wer zur Hölle kann dir erzählen, wie ein Blitzenbenz fährt? Oder ein SSK, das erzählt ja keiner, das muss ja probieren. Und das ist irgendwie so geworden dann.
Was fahren Sie lieber, Blitzenbenz oder SSK?
Kommt drauf an, auf was man Lust hat. Also wo ich das letzte Mal Blitzenbenz gefahren bin und die Altsekretärin von meinem Vater, die kurz vor Rente steht, mir in die Werkstatt einen Kaffee gebracht hat, habe ich gesagt, Frau Schickner, Sie sind ein wunderbarer Anblick. Viel schöner wie eine Krankenschwester, die der Infusion setzen will. Das heißt, Blitzenbenz ist immer so, das ist immer ein bisschen gefährlich, das kannst du nicht immer fahren. Du musst dich da mental drauf vorbereiten und SSK ist das beste Auto der Welt, das schönste Auto der Welt. Ich bin von hier losgefahren nach Goodwood. In Goodwood habe ich das Gepäck runtergenommen, Kotflügel abgebaut, Lampen abgebaut, dann sind wir Rennen gefahren. Dort gibt's für die Ferrari wunderbarer Flugzeugsprit mit Blei drin. Schön leer gefahren und alles aufgefüllt mit Flugzeugsprit. Dann sind wir Rennen gefahren und nach dem Rennen war ich mit meinen Freunden unterwegs, haben wir zusammengebaut und sind auf Achse wieder heimgefahren. Das geht halt mit dem SSK und das ist toll. Die Engländer versuchen das jetzt mit ihren Saurier. Bin mal gespannt, ob es mit dem Blitzenbenz auch geht, aber mit dem SSK geht's.
Was ist das Besondere am Blitzenbenz?
Alles.
Alles.
Die Geschichte, die Technik, das Feeling, alles. Ich habe auch viele Autos einfach nur aufgegeben. Ich mag mich zum Beispiel nicht mit irgendwelchen Problemen bei einem Bentley beschäftigen. Es bleibt dabei, der Blitzenbenz, bin gelernter Diplom-Ingenieur, der Blitzenbenz hat alles gefordert. Und auch darf man sich nicht zu fein sein, um Hilfe zu bitten. Alle haben auch geholfen bei der Restaurierung. Das Ding ist vom Amerikaner zusammengestellt worden und ich musste alles in die Hand nehmen. Aber jetzt, wo er läuft, meine Güte, ist das ein Auto. Der wehrt sich gegen alles. Der wehrt sich gegen den Fahrer. Der wehrt sich gegen das Langsamfahren. Da stimmt überhaupt nichts. Und dann war das erste Mal bei nasser Straße auf dem Flugplatz von Speyer. Stech ums Eck im Drift, gäb Stoff. Ja, und dann wird er ganz gemütlich. Je schneller du fährst, desto gemütlicher wird er. Das ist unglaublich. Da tun dann sogar die Getriebebremse funktionieren. Und Flugplatz ist leider zu kurz. Du schaffst fast nicht zu bremsen. Aber Blitzenbenz ist etwas, das ist ein Mythos, der mich mein ganzes Leben lang schon begleitet. Und unser Mitglied, Bill Evans, der den gehabt hat jahrelang, den er immer, wenn ich gefragt hat, Blitzenbenz, gib mir doch, dann sagte ich, gebe mir im Museum als Leihgabe mal ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Und dann haben wir mehrmals als Leihgabe da gehabt und Ich habe dem immer das Liedlein ins Ohr gesungen. Und zwar ging es eigentlich bei dem ganzen Ding darum, in den Büchern steht, wer Blitzenbenz einmal gehört hat in seinem Leben, der wird es nie vergessen. Ja, und dann stand das arme Ding da, da gibt's einen Film im Internet von Pebble Beach. Und dann versuche die den zu starten und dann will er nicht und dann hört er nicht und dann, er war einfach nicht scharf. Und dann denke ich, das kann nicht Blitzenbenz sein. Jetzt müssen wir uns drum zu kümmern, zum gucken, was macht so ein Blitzenbenz mit einem? Und das kann ich auch nicht machen als Frischling. Meine Vorbesitzer ist Hotelier. Wie soll's denn gehen? Und ich habe durch die Brutus, Dr. Maybach, Maybach Spezial und wie sie alle heißen, habe ich halt Erfahrungen im Genre gehabt und auch die entsprechenden Verbindungen. Und jetzt haben wir ihn scharf. Jetzt ist er aber richtig scharf. Der, wo die Nockenwelle gemacht hat, der sagt, die Profile von den Engländern sind geschönt. Rückruf, weil die haben ja auch so saurier, der große Fiat, der Darak von Mark Walker, der Fiat vom Duncan und noch ein paar so Apparate. Und von denen habe ich alle Nockenwelle-Profile gekriegt. Und dann hat dem Ingenieur bei Schrick gesagt, dass er heute zu, mach es denn so scharf, dass den Engländern das Blut in der Adern gefriert. Und der Blitzenbenz ist quadratisch ausgelegt, der hat 18 cm Bohrung und 20 cm Hub, so circa. Das Auslassventil ist 10,3 cm im Durchmesser. War natürlich auch krumm, dann hat er keine Kompression gehabt, wie will das arme Ding laufen? Und dann haben sie vom Ersten Weltkrieg so ein Vergaser drauf gesteckt, vom Zenit. Ja, der hat gar keine Luft gekriegt. Und Gott sei Dank war der Walzervergaser dabei. Und der Benz sagt, steck ihm den Walzervergaser drauf, es ist Zeit. Und ich denke, ach Gott, bis wir den synchronisieren. Mhm. Wir machen den Walzervergaser drauf. Er spuckt gleich. Dann waren drei Bohrungen drin in der verstellbaren Düse, mittlere Bohrung und das Ding läuft, wie wenn es noch nie was anderes gesehen hat. Und der Unterschied zwischen dem Zenit und dem Benz Walzervergaser ist enorm gewesen, enorm. Das Auto ist so giftig, das ist unglaublich. Das ist, ja, ich kann es fast nicht beschreiben. Wir haben dann bewegt und das Schöne ist, der hat ja Ketteblätter, seitlich Ketteantrieb. Und Rekordfahrer schon mit 34. Und dann gab es zwei Karosserien. Einmal die Stromlinie und einmal eine blockige Bergkarosserie. Das sieht aus wie ein Grand Prix Benz von 1908, so ähnlich. Nur ein bisschen aerodynamischer noch. Und ich habe die Bergkarosserie haben wir gebaut, weil da habe ich einen großen, flachen Kühler, da kann ich ihn ein bisschen auf der Straße fahren, hat mehr Nutzen. Und die Stromlinienkarosserie, die ist jetzt gerade beim Streichen und die ganzen Komponenten wie Kühler und so ist alles jetzt optimal. Die wird fertiggestellt und dann können wir die Stromlinie drauf machen, wenn wir mal an den Strand wollen. Wir wollen ja auch gerne an den Strand, aber wir wollen nicht nach Mallorca. Wir wollen nach Daytona oder nach Pendine oder nach Rommel. Oder nach, wie heißt der deutsche Badeort? St. Peter-Ording.
St. Peter-Ording, ja.
Ja, vielleicht kriegen wir da mal den Strand. Also wir wollen mal an den Strand. Aber zuerst müssen wir ihn jetzt mal am Fahrer halten. Und ich habe von 34 bis 19 die ganzen Ketteblätter, jeder Zahn, sehen aus wie Christbäume. Jeder Zahn habe ich da, dass wir fein übersetzen können und wir haben Goodwood Festival of Speed, das Bergrennen, da fahren wir mit 21, da würde ich aber gern 19 probieren oder 20. Und auf der Rundstrecke hatten wir 28, da haben wir fürs Festival of Speed, für die Speed Week, habe ich ihn übersetzt auf 26. Und wie gesagt, dort ist mein Freund Ben Collins gefahren und hat gewonnen. Und das verändert alles. Weil erst nach Goodwood kommen, wenn Leute kommen dürfen, 200.000. Wichtig sind 10, 11. Und die kommen auch zum Pratzeltag zu uns nach Speyer. Und die Auf der Rundstrecke haben wir also gesehen durch den Sieg. Und da ist es wichtig, dass man optimal fährt. Ich fürchte mich dann immer gerne mal auf der Rundstrecke, wenn andere Leute dabei sind. Das kann der Ben besser, aber wir sind leistungsmäßig, haben wir das Restaurierungsziel erreicht. Und wo dann der Schweizer mit dem Blankoscheck uns Ben hinterhergerannt ist, dann wusste man auch, wir haben es vom Werterhalt geschafft, falls ich mal sterbe, dass mich meine Erben nicht verfluchen. Also ich muss sagen, das ist eine sehr große Befriedigung. Und ich habe den Blitzenbenzen nicht im Museum stehen, um wieder auf unser Kernthema zurückzukommen, weil die Leute verstehen das nicht. Das hat nur einen Wert, wenn du Ton, Film und alles. Aber jetzt müssen wir zuerst noch ein paar Sachen mit ihm erleben. Deshalb kann man ihn erleben am Pratzeltag. Auch dieses Jahr, da fahren wir ein bisschen. Vielleicht kriegen wir den Flugplatz. Wir wissen ja noch nicht, was wir alles dürfen. Und dann sieht man den live fahren. Das ist wie bei einem Landsbulldog. Wenn ein Landsbulldog steht, interessiert ihn nicht viele. Schulterzucken, das war's. Wenn ein Landsbulldog fährt, ist aber was ganz anderes. Und beim Blitzenbenz ist es genauso, wenn der läuft. Einmal in Goodwood ist er nicht gleich angesprungen, wenn er sich Kerze zuspuckt. Der eine dreht, was ja auch nicht so ohne ist. Ich meine,
also den Motor anlassen.
Von Hand, ja.
Kurbeln.
Ja. Genau. Ja. Ich habe aber inzwischen
gut, bei 21, einen
ganz versteckten Starter drin, weil der Benz ist bei weitem nicht so freundlich wie die Mercedes. Er ist viel rauer Rohr, aber wenn du den anschuckst, dann hast du natürlich schon sehr viel Adrenalin. Und da kam dann, er springt nicht an. Ich sage, okay, anschieben. Die Leute schieben und er macht bloß plopp, plopp, plopp. Die beugen sich hoch, dann plötzlich macht es bang. 3 Meter lange, oberschenkeldicke Flamme und dann läuft er wunderbar. Also das Auto ist der Wahnsinn. Leute kriegen Angst davor vom Zugucken. Und macht sehr einsam. Also ich habe bis jetzt nur 3 getroffen, die mitfahren wollten.
Einer war der Chefredakteur von Motorklassik, Hans-Jörg Götze. Der ist sogar selber gefahren, oder?
Ja.
Ja, ja.
Ja. Ja.
Kann man auch nachlesen bei uns. Ja. Aber eins sollten wir verraten, Bratzeltag, wann ist denn der?
2. Wochenende Mai, immer.
Und auf dem Flugplatz?
Nee, 2. Wochenende Mai machen wir Bratzeltag. Das hat sich in Speyer so etabliert. Ich bin irgendwann einmal 50 geworden und habe gesagt, Leute, bringt eure Fahrzeuge mit und lasst bloß Geschenke daheim, Fahrzeuge mitbringen. Machen wir es uns gemütlich. Und dann waren wir auf dem Flugplatz. Spitfire war da, alle Renn- und Sportwagen, die es so gibt. Und die alten Autos natürlich rauf und runter. Und da sind wir ein bisschen rumgekurvt und abends hatte ich meine Lieblingsband, die spielen ohne Mikrofon. Mhm. Und das ist so ein Kombo, die spielen dann dort im Eck und dort im Eck und dort im Eck, gibt es super Stimmung. Und Christoph Schmidt, der ist auch Mitglied bei uns, ist mit dem Velo, mit dem Benz Velo von 1896 zwischen den Tischen rumgefahren. War so herrlich. Und dann wollten alle, dass man das nochmal macht. Sag, ja, mein Museumsjubiläum gehabt damals, ja, machen wir's da. Und dann, oh, bitte, bitte. Und dann haben wir halt den Bratzeltag etabliert. Bratzeln ist ein Wort aus meinem Dorf, wenn dann der Herkules 50 Kubik den Auspuff wegschraubst. Und hast nur noch den Krümmer dran und gibst Vollgas und lässt das Gas schnappen, dann bratzelt er. Und das ist Bratzeln. Und deshalb nennt sich das Bratzeltag. Und das ist inzwischen, ja, kommen jedes Jahr 20.000 Leute. Es sollten auch im Moment nicht mehr werden. Wir sind versucht, den Flugplatz mit zu integrieren. Aber ja, so machen wir das.
Was ganz Neues im Museum, kann man dann sehen, wenn es wieder offen ist, die Red Bull-Ausstellung. Wie kommt es dazu?
Oh Gott.
Oh Gott.
Fragt ihr mich ein Zeug? Fragt mich lieber, was drinsteht.
Ja, was sehen wir?
Die Red Bull-Ausstellung ist klasse. Da haben wir die Red Bull World of Motorsports. Und wer die Ausstellung sehen will, der kann auf unsere Seiten gehen und auf der Kamerad YouTube. Und dort ist ein Video drin vom Adrian Guggemoos. Das ist ein Profi-Trialfahrer von Red Bull, gesponsert, inzwischen Dauermitglied bei uns. Und der fährt.
Und der packt damit die Trial-Maschine da ein, wo sie hingehört.
Der hat, wie soll ich sagen, ich habe dem Froschenkel besorgt zum Mittagessen, dass er besser hupfen kann. Und der hupft wie nix, gell? Das ist der Traum. Und fährt auf dem Hinterrad, Treppe rauf, Treppe runter. Sehr schön. Der einzigste Trialfahrer, den ich gesehen habe, der genauso spektakulär fährt wie der Adrian, war der Doug Lemkin, fünffacher Weltmeister, weil der ist in Goodwood. Der Duke hat ja ein Blechdach. Der ist in Goodwood auf dem Fürst vom Schloss auf dem Hinterrad hin und her gefahren. So alle zwei Stunden ist er mal aufgegangen zum Fahren. Das fand ich steil. Aber sonst, der Adrian hat ja im Vorfeld bei uns auf der Tupolev, auf dem Überschallflugzeug, auf dem Flügel ein Salto gedreht. Und der fährt durch die Ausstellung, da sieht man ein bisschen, was drinsteht. Von Paris-Dakar bis zum Erzberg-Rodeo, bis zu der Großweltmeisterschaft, bis zum MotoGP. Da steht im Quartaro sei MotoGP-KTM drin, aus dem persönlichen Besitz vom Mateschitz. Dann haben wir die ganze Formel 1 rauf und runter. Und dann haben wir natürlich auch eine schöne Bar. Und deshalb bin ich auch dankbar. Das hat das junge Team im Museum geschafft. Als Präsident ist ja Tagesgeschäft Gift. Und die haben das gemacht, weil sie es machen wollten. Und ich bin ganz stolz, dass wir das jetzt in unserer Sonderausstellungshalle so haben. Also ich hoffe, dass wir bald aufmachen dürfen. Es waren schon viele da und haben gesagt, Mensch, es gibt. Im Quartaro sein Motorrad sehen. Und sagen wir leider zu. Also etwas, die wir haben immer Verkehr auf dem Hof in Sinsheim, die Fans kommen, wollen gucken, wollen helfen, wollen irgendwas machen. Und ich freue mich auf die Eröffnung von Red Bull. Und hat uns Red Bull noch ein Bar gegeben? Da läuft eine super Bedienung rum und verkauft Red Bull. Ah, es wird toll. Ich habe aber das Getränk nie genossen, weil ich bin allergisch gegen Zitrusfrüchte. Ich kann es nicht trinken.
Du hattest ja mal gesagt, früher habe ich Technik, also sinngemäß, ich krieg's jetzt nicht mehr wörtlich zusammen. Früher habe ich Technik gesammelt, heute sammle ich Menschen. Was steckt denn da dahinter?
Ja, das sind die Leute. Die Leute machen es doch aus. Wenn du jetzt zum Beispiel, meine Spezialität sind die frühen Autos, haben wir ja lang genug gemacht. Aber wenn du dann die Leute hast und der hat sein Ferrari GTO in Hockenheim dabei und er sagt dann, Hermann, willst du mit? Sag, ja, jawohl, will ich mit. Und dann sind wir ein paar Runden mit dem GTO gefahren, aber am Limit. Gott, war das geil. Der schießt auf die erste rechts zu, nach der Zielgerade. Und oberhalb von meinen Füßen ist so eine Röhrle vom Chassis. Der geht vom Gas und das Auto fängt an zum Taumeln. Denke ich, okay, das wird er nicht schaffen. Geht ja alles wie in Zeitlupe, wenn es passiert. Ich nehme meine Füßlein raus, ich ziehe die Gurte fest und dann gibt er einen Gasstoß. Und dann nochmal einer. Und dann schießt das Auto übersteuernd um das Eck bis an den Randstein. Und nächstes Eck genauso. Das war so schön, so wunderschön. Und wenn ich den nicht kennen würde, hätte ich das nicht erlebt. Auch andere Leute. Vorhin hat sich's ja verzögert, habe ich mit Felix Baumgartner telefoniert. Der ist der Fallschirmjäger von Red Bull. Wir sind seit vielen Jahren befreundet. Der hat zum Beispiel mit den Hubschraubern, mit den Flying Bulls und mit dem ganzen Zeug. Das ist auch immer schön. Da hast du immer Input. Und wir haben ja dann, bei unseren Mitgliedern ist es ja so, die sind in jedem Bereich des öffentlichen Lebens. Wie kommst du zum Jumbo-Chat? Ganz einfach. Wir haben ein Mitglied, der ist im mittleren Dienst bei Lufthansa Technik. Der sagt uns, hey, wir sondern Jumbo-Chats aus. Da wussten wir drei Monate vorher Bescheid, bevor irgendetwas war. Und dann konnten wir das so hindeichseln, dass wir einen Jumbo gekriegt haben. Und wo das in der Zeitung stand, kamen ja alle möglichen Leute, Diskothekenbesitzer, und hast mich nicht gesehen. Aber da waren wir schon fix, fertig, geplant, gerichtet für den Transport. Und wenn dann überlegst, ich habe einen Vertrag unterschrieben mit dem Flugplatz in Baden-Baden, dass er wenn wir in 6 oder 8 Wochen nicht weg sind, wird er auf unsere Kosten verschrottet und gleichzeitig haben wir einen Vertrag mit Lufthansa, dass wir immer pfleglich behandeln und so. Und wie ich dann wieder gelandet ist, war der gleich mal höher wie der Tower und ich laufe auf das Vorderrad zu. Ei. Das war wie wenn du Treppen runterlaufst. Der ist immer größer geworden. Und dann habe ich gezittert und dann legt mir der Holger, unseren Werkstattchef, die Hand auf die Schulter und sagt, hey, Chef, nicht der ganze Flieger angucken. Geh Schraube für Schraube vor. Guck mal die Schraube. Die nehmen wir der Kettenschlüssel und drücken sie mit der Neigung vom Stapler auf. Und dann die Schraube und die Schraube. Siehst du, dann haben wir das Vorderrad schon in der Hand. Und so gehen wir durchs ganze Flugzeug. Macht dir keine Sorge. Ich meine, es hat noch niemand den Jumbo-Jet zerlegt. Und wir wollten ihn ja ordentlich zerlegen. Mit Abflexen geht ja nicht. Weil ich hatte ja vor, den auf 20 Meter hohe Stützen zu stellen. Jetzt fragt natürlich jeder, wie ist das möglich? So ein Transport und Statik und Kran und hast mich nicht gesehen. Aber das geht, weil die alle Mitglied sind bei uns. Der sagt dann, ich mache dir den Transport, schreibt die Rechnung, kriegt er als Spendequittung, fertig. Transport gespendet, Konstruktion gespendet, Kran gespendet. Und dann kannst du sehr viel machen, auch wenn jetzt nicht so viel Geld dabei ist und wenn dann Versammlung ist, dann stehen die auf und werden entsprechend benamst. Und das ist eigentlich das, was das Museum ausmacht. Es gibt eine Welt jenseits von Geld, wo Zusammenhalt, Kameradschaft ist von den Nazis, ein missbrauchtes Wort, aber das trifft es eigentlich am besten, wo man sich zusammenrauft und jeder versucht, sich einzubringen. Da brauchst du nur noch ordnen, auch mit den Ideen. Und das ist irgendwie so der Lifestyle im Museum.
Das ist ja eigentlich schon fast ein sehr schönes Schlusswort. Wir sind bei 1 Stunde und 7 Minuten.
Ja, eine Frage habe ich aber noch zu der Kameradschaft. Wie sieht denn das für eine junge Generation aus? Also ihr bindet die ja offenbar ganz toll ein. Deine Tochter, den Philipp Dressel und so weiter. Geht das weiter? Weil ich sag mal, die Oldtimerei lebt ja eigentlich genau von diesen, ja, von diesen Netzwerken, sich gegenseitig helfen. Oldtimerei ist ja nicht entstanden, ich habe viel Geld und kaufe mir jetzt, was ich gerne haben will, sondern das ist ja genau eher das Gegenteil davon. Sich gegenseitig helfen, Kameradschaft, Freundschaft spielt da ja eine große Rolle. Kommt das in der jungen Generation, wird das weitergetragen?
Natürlich. Die wollen sich einbringen. Einige haben studiert, wir kriegen jetzt demnächst einen Werkstudent. Die bringen sich alle ein und sagen, Menschenskind, ihr alten Opas, euch zeigen wir das, wie das mit den modernen Medien geht und so. Das geht ganz gut. Und es ist so, ich habe in frühen Jahren das größte Glück meiner Karriere mit alten Fahrzeugen ist eigentlich, dass ich in jungen Jahren an gute Autos gekommen bin, an der SSK zum Beispiel. Und das ist mein größtes Glück. Denn wenn ich jetzt ein SSK kriege, wird ja, ich würde ja 2/3 dessen, was ich erlebt habe, gar nicht mehr erleben können. Und zu mir waren so alte Mercedes-Leute immer ein bisschen komisch. Ich wusste gar nicht, ich habe doch dem nichts getan, warum ist der so komisch? Die waren neidisch auf die Jugend und haben das nicht gefördert. Und dabei haben sie eins vergessen. Wenn du die Jugend förderst, dann kannst du das nacherleben. Miterleben, dann bist du selber wieder dabei. Ich habe zum Beispiel einen Vetter über ein paar Ecken, einen Großvetter, der ist 19 Jahre alt, der hat gesagt, er will an Autos rumschrauben. Ob ich nicht in der Werkstatt einen Platz für ihn hätte, sei klar. Was stellst du dir vor? Ja, vielleicht ein Opel Kadett oder das. Jetzt habe ich einen Cadillac, Cabrio aus den 70er Jahren. Da sind die Radkappen wertvoll. Die Kühlerfigur. Das heißt, wenn die Radkappen gestohlen werden und wenn einer drauf fährt, ist es aus mir wert von dem Auto. Das Auto war wohl zu warm geworden irgendwann. Und die Buben sind jetzt feste dran, die haben am Lackieren. Die haben meinen Schweißer bestochen. Die machen das. Und ich hatte Erlebnis, ich war 76, war 20 Jahre alt in Amerika. Und wir saßen im Überlandbus. Und da lagen Cadillacs im Gras. Ich sag zu meinem Reisebegleiter, Freund von mir, sei auf, Wir steigen aus und kaufen jetzt so ein Cadillac und fahren durch Amerika. Und der hat dann gepfienst, wir kriegen das Auto von einem Onkel und hin und her. Und wir haben das nicht gemacht. Und durch das, dass die Buben jetzt an dem Caddy rumschrauben, den er schon Strohhüt kriegt, Körperhüt, dass die jetzt dort rumschrauben und sich damit beschäftigen, da denke ich, so etwa hätte es in Amerika sein können. Mhm. Und dann kann ich endlich diese Schmerzen, die mich seit Jugend verfolgen, kann ich endlich beilegen. Insofern sind die Jungen herzlich willkommen, auch wie die drauf sind, was sie für Ideen haben. Das ist lustig. Und wenn die dann sagen, ach, mit deinem Alt-Opa-Kram, dann sag, komm, fahr mal mit. Und schon geht es. Und das findet man am besten am Bratzeltag. Da kommen alle. Und das ist immer schön, ja.
Noch eine Frage, da wir ja viel übers Autofahren gesprochen haben und auch über ein Museum. Ein altes Auto ins Museum stellen oder fahren? Oder ist es überhaupt gar kein Widerspruch?
Bei uns ist das selbstverständlich. Das Hobby, das ich habe, ist Sammeln und Fahren. Und das Museum ist so groß, ich könnte mir meine automobilen Träume nicht erfüllen. Ich müsste Zeug verkaufen, ich hätte ja keinen Platz. Aber durch das, dass wir Platz haben, kann ich mir viele Träume erfüllen. Und das ist etwas Schönes. Und die nächste Generation, die nimmt sich jetzt das ein oder andere Fahrzeug, das ich jetzt nicht mehr so gerne bewege, die übernehmen die Patenschaft und fahren damit natürlich unter Anleitung. Manche sind auch schon dabei gewesen, die haben Fahrzeuge übernommen, die haben gesagt, ich weiß jetzt, wie es geht, ich möchte es in meinem Eigentum haben, ich habe Geld dabei, ich kaufe das jetzt ab. Und ich fördere so die Jugend und fahren geht immer vor Rumstellen, also immer. Und mein persönliches Hobby, viele sagen ja, du machst dein Hobby zum Beruf, aber da wird das Auto zum Möbelstück. Ich fahre gern. Und ja, bin halt so gestrickt.
Das ist schön. Wir fahren auch gerne. Ich hoffe, auch das Zuhören hat Spaß gemacht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war wieder eine Folge von Motor Klassik trifft. Vielen Dank, Hermann Leier, dass wir heute im Museum Gast sein durfte, dass wir so viel plaudern konnten über ganz, ganz alte Autos. Und da geht der Finger hoch, da wird noch was,
ja, da gibt, klar, da kommt noch was. Ja, klar, mit eurem Podcast rummache, ich habe ja das noch nie gemacht. Aber ein Schlusswort muss kommen, und zwar
unbedingt.
Besucht uns, guckt, dass wir Speck ansetzen und wieder was machen können. Und es ganz wichtig sind zwei wichtige Sachen. Gebt feste Gas da draußen, damit wir nicht blamiert sind. Und habt Spaß.
Wunderbar. Also ich freue mich sehr, dass wir diesen Podcast machen konnten. Wir haben ganz viel erfahren über Vorkriegstechnik und moderne Museen. Dirk, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
Ja, riesig. Also herzlichen Dank, lieber Hermann. Ich muss sagen, das Gespräch mit dir zeigt einem immer wieder, wie toll dieses Hobby ist, wie toll alte Autos sind, was man da erleben kann, in welcher Tiefe auch. Ich glaube, das ist ganz gut rübergekommen, dieses Erlebnis. Und ich kann mich nur anschließen. Also liebe Leute, wenn die Museen auf sind, kommt her, kommt nach Sinsheim, kommt nach Speyer, genießt den Bratzeltag und ja, dann wünsche ich uns eine schöne Zeit bis dahin und euch alles Gute mit euren beiden Museen. Dankeschön.
Gerne.